Was ist mein Leben eigentlich wert? Wer braucht mich auf dieser Welt überhaupt? Ich glaube, nicht nur Mephibosheth hat sich diese Frage gestellt, sondern auch viele Menschen stellen sich diese Frage heute. Menschen in Altenheimen, manche Personen auf ihrer Arbeitsstelle, Menschen, die am Grab desjenigen stellen, den sie am meisten auf dieser Welt geliebt haben. Was ist mein Leben jetzt noch wert? Diese Frage drängt sich geradezu auf, wenn wir erkennen, dass dieses Leben hier durch Pandemie, Krankheit und Behinderung eingeschränkt ist. Wie geht es einer jungen Mutter, die erfährt, dass das Kind, das sie geboren hat, schwerbehindert ist? Wie geht es einem Mann, der spürt, dass die Knochen ihn nicht mehr tragen und er in Zukunft im Rollstuhl sitzen wird? Da sterben manche Träume, die man sich vom Leben gemacht hat. Auch bei Merib Baal war das so. Von ihm lesen wir in 2. Samuel 4, Vers 4. Er war 5 Jahre alt gewesen, als sein Vater und sein Großvater den Tod fanden. Als die Nachricht davon aus Jisrael eingetroffen war, hatte ihn seine Amme aufgenommen, um mit ihm zu fliehen. Aber in ihrer Hast ließ sie ihn fallen, seither war er gelähmt. Merib Baal war am Königshof aufgewachsen. Es fehlte ihm an nichts. Sein Vater war der große Krieger und Prinz Jonathan, sein Opa hieß König Saul. Doch dann kam jener verhängnisvolle Tag, an dem sein Vater und sein Opa gemeinsam im Kampf gegen die Philister starben. Die neuen Herrscher würden keinen Nebenbuhler neben sich dulden. Merib Baals Leben war wirklich in Gefahr. Seine Amme erkannte das. Sie floh mit ihm in die Berge, doch dabei verunglückten sie. Merib Baal konnte seine Beine nicht mehr bewegen, nie mehr. Man versteckte ihn vor den Menschen, immer wieder wechselten sie den Wohnort, keiner durfte seinen wirklichen Namen wissen. Alle nannten ihn nur noch Mephibosheth, was in unserer Sprache so viel bedeutet wie der Lächerliche. Ein Prinz, der nicht laufen kann, und den man vor anderen versteckt, das ist wirklich lächerlich. Schließlich, so sagt die Bibel, landeten sie an einem passenden Ort. Sie wurden in Lodabar sesshaft, was in unserer Sprache bedeutet, kein Wort. Kein Wort mehr. Ein erster Gedanke dazu. Ein Wort, das Halt gibt. Über Lodabar verliert man in der Regel kein Wort. Die Menschen hier leben am Rand der Gesellschaft. Es sind gestrandete Existenzen. Dieser Ort ist wie ein Abstellgleis des Lebens. In Lodabar verliert man auch so nach und nach die Worte, die dem Leben einen Sinn geben wollten. In Lodabar gibt es keinen Sinn. Du fragst dich vielleicht, wie man an solch einen Ort kommt. Ich glaube, manchmal schickt uns unsere eigene Schuld an diesen Ort des Schweigens. Wenn wir uns schämen für das, was wir gesagt, getan oder unterlassen haben, dann gehen manche nach Lodabar. Manche bleiben sogar für immer an diesem Ort. Sie können sich selbst nicht leiden und fühlen sich nutzlos. Sie denken, dass sie zu nichts auf dieser Welt mehr zu gebrauchen sind. Und manchmal, da werden wir auch ganz plötzlich durch einen Unfall oder eine Krankheit nach Lodabar gebracht. So ist es Mephibosheth ergangen. Ihm fehlten plötzlich die Worte für das, was mit ihm geschah, und er schloss sich den Menschen an, die keine Träume mehr haben, sondern nur noch Traumata. Ja, die Menschen in Lodabar haben sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Sie fragen nicht mehr nach Gott und seinen Plänen, dafür fehlt ihnen die Kraft und auch die Worte. Ich möchte dich heute Morgen fragen, ob du auch schon mal in Lodabar warst. Oder ob du Menschen in deinem Umfeld kennst, die sich dort aufhalten. Ich glaube, wer regelmäßig im Altenheim Leute besucht, der kennt das. Und vielleicht hast du auch jemanden zu Hause, der sich an diesem Ort aufhält, oder du wohnst selbst dort. Als ich Stephen Hawking zum ersten Mal im Fernsehen sah, konnte ich nachvollziehen, dass er sich auch an diesen Ort begeben hat. Er wollte nichts mehr von Gott wissen. Die Krankheit ALS hatte ihm nach und nach alle Funktionen seines Körpers geraubt. Über 30 Jahre lang konnte er nicht sprechen, sondern musste sich über einen Computer verständigen. Ich kann verstehen, dass er bei seiner Leidensgeschichte zum Atheisten wurde und dass er aller Welt beweisen wollte, dass diese Welt ohne Gott entstanden ist. Aber schaut man heute auf sein Leben zurück, dann muss man sagen, Stephen Hawking ist Gott nicht losgeworden. Er war immer wieder Gast in der päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Er hatte immer wieder Leute um sich, die ihm von Jesus erzählt haben. Er traf Papst Benedikt und Papst Franziskus. Ja, er wurde schließlich sogar in einer Kirche bestattet. In der Bibel heißt es, dass der lebendige Gott besonders bei denen wohnt, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Im Psalm 34, Vers 19 lesen wir: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott wohnt nicht nur in Tempeln und Gemeindehäusern oder bei denen, denen es gut geht. Nein, Gott wohnt auch in den Trümmern unseres Lebens. Gott wohnt in Lodabar. Für mich sehr eindrücklich war, vor 3 Jahren hatten wir Samuel Koch hier in unserer Gemeinde. Er verunglückte in der Fernsehsendung Wetten, dass am 4. Dezember 2010 und wir haben ihn hier bei uns eingeladen. Er kann sich kaum bewegen. Sein Rückenmark ist verletzt, die Halswirbel sind gebrochen. Aber Samuel Koch hat seinen Glauben an Gott nicht verloren. Im Gegenteil, er bekennt ihn noch viel stärker als früher. Er ist gerne im Fernsehen unterwegs, weil er gerne von seiner Lebensgeschichte erzählt. Auf dem Weg zu einem Interview mit der Bild-Zeitung vor einigen Monaten stimmt er zum Erstaunen der Journalisten einen Kanon an. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen. Und noch erstaunter sind die Journalisten, als seine Eltern gleich freudig mitsingen, obwohl ihr Sohn im Rollstuhl sitzt. Auch König David singt sehr gerne. Er ist endlich zum König von ganz Israel aufgestiegen. Im Thronsaal riecht es wahrscheinlich noch nach frischer Farbe. Der Stadtplaner hat eben damit begonnen, das neue Davidsviertel zu entwerfen. Die Bundeslade steht auf der Stiftshütte auf dem Berg Zion. Die königlichen Schatztruhen quellen vor Gold und Silber über. Es geht David gut. Die Feinde bleiben auf Abstand. Die schrecklichen Höhlentage auf der Flucht vor Saul sind endgültig vorbei. Doch plötzlich erinnert sich David an ein Versprechen, das er vor vielen Jahren gegeben hat. Er hat geschworen, sich ein Leben lang an diese Worte zu halten. Jonathan, der Sohn Sauls, hatte ihm geholfen, sich vor Saul zu verstecken. Sie waren gute Freunde geworden. Deshalb hatten sie einen Freundesbund geschlossen. In 1. Samuel 20, Vers 14 sagt Jonathan zu David deshalb: David, wenn du König wirst, dann denk an die Güte, die der Herr dir erwiesen hat, und schenk mir das Leben. Schone bitte auch meine Nachkommen. Und entzieh ihnen nicht deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde beseitigt. Jonathan war einige Jahre später an der Seite seines Vaters gestorben. Anschließend brachen chaotische Zustände im Land Israel aus. David blieb weiter erstmal in seinem Versteck in den Höhlen, bis sich das gelegt hatte. Doch jetzt, wo es ihm gut geht, erinnert er sich an die früheren Zeiten. Und er fragt sich: Ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Ich möchte dem Betreffenden eine Gunst erweisen, meinem verstorbenen Freund Jonathan zuliebe, denn ich habe es ihm versprochen. Der Hof ist sichtlich verwirrt. Warum sollte sich David noch Gedanken um die Nachfahren Sauls machen? Hat nicht jetzt eine neue Ära begonnen? Jeder hätte vollstes Verständnis dafür gehabt, wenn David einfach einen Strich unter die ganze Sache gezogen hätte. Es gab viele gute Gründe dafür. Jonathan und David, die waren damals doch einfach jung und voller Idealismus. Und wer löst schon alle Versprechen ein, die er als junger Mann mal gegeben hat? Saul war brutal und rücksichtslos gewesen. Und die Nachfahren eines Tyrannen haben keine Ehrerbietung zu erwarten. Außerdem hat David doch im Moment alle Hände voll zu tun. Die Regierungsgeschäfte müssen geführt werden. Er muss sich um die Belange der Armee kümmern. Da ist keine Zeit für solche Nebensächlichkeiten. Doch in Davids Augen ist ein Bund keine Nebensächlichkeit. Es war ihm wichtig, diese Zusage aus der Vergangenheit zu halten, wie auch in der Zukunft. Das stand auf seiner Prioritätenliste ganz weit oben bei David und das gehörte Zeit seines Lebens zu seinen größten Herausforderungen. Ich halte meine Versprechen. Ist das auch bei dir so? Die Frau, die von ihrem Partner betrogen wurde, weiß ein Lied davon zu singen. Nun steht er wieder auf der Matte und es tut ihm furchtbar leid, aber die Verletzung sitzt tief und sie fragt sich, soll ich ihm immer noch treu bleiben, obwohl er mir untreu war? Auch Eltern stehen immer wieder vor dieser Herausforderung. Eltern, deren Kinder ihr Leben teilweise verfuscht haben. Eltern von Kindern, die viel Dummheiten anstellen. Ja, manchmal rauben sie uns den letzten Nerv. Es gibt Momente, wo wir unser Bestes geben und dennoch reicht es nicht. Manchmal werfen wir all unsere Liebe in die Waagschale und trotzdem lassen sie uns eiskalt abblitzen. Ich hoffe, du merkst, dass ich die Herausforderungen nicht kleinreden möchte, mit denen du und ich immer wieder konfrontiert werden. Und vermutlich bist du auch manchmal erschöpft und wütend und enttäuscht darüber. Vielleicht ist deine Ehe nicht mehr das, was du dir mal erträumt hast. Vielleicht läuft dein Leben völlig anders, als du es geplant hast. Doch irgendwo im Nebel der Vergangenheit steht, glaube ich, auch bei dir dieses Versprechen, das du mal gegeben hast. Und ich möchte dich heute bitten, alles zu tun, was in deinen Kräften steht, um es einzuhalten. Warum? Weil du auf diese Weise das Ausmaß der Liebe Gottes begreifen lernst. Wenn du dort liebst, wo deine Liebe nicht erwidert wird, dann bekommst du einen kleinen Einblick davon, was Gott dir jeden Tag schenkt. Wenn du für deinen verlorenen Sohn das Licht neben der Haustür brennen lässt, wenn du tust, was richtig ist, obwohl dir selbst übel mitgespielt wird, wenn du den Schwachen und Kranken deine Liebe erweist, dann tust du genau das, was Gott Tag für Tag aus lauter Barmherzigkeit und Unterbrechung für uns tut. Ich glaube, solche Treue ist nichts anderes als Barmherzigkeit für Fortgeschrittene. Und wenn wir an die Jahreslosung dieses Jahr denken, wo wir zur Barmherzigkeit eingeladen werden, dann sollten wir hier wirklich weiter in der Übung bleiben. König David hat das getan. Dabei war das gar nicht so einfach, einen Nachfahren von Jonathan ausfindig zu machen. In Davids Umfeld wusste man von keinem. Die Ratgeber des Königs schaffen schließlich Ziba herbei. Ziba ist einer der früheren Diener am Hofe Sauls. Und sie erkundigen sich, ob er noch von einem Überlebenden aus der Sippe Sauls weiß. Zibas Antwort ist vielsagend. Ja, es gibt noch einen Sohn Jonathans, aber er ist an beiden Füßen gelähmt. Ziba nennt keinen Namen. Alles, was zählt, ist scheinbar die Tatsache, dass der Junge behindert ist. Vielleicht hörst du auch die diskrete Warnung heraus. Mit Verlaub, Majestät, der ist nicht schicklich für den Hof. Vielleicht wollen Majestät sich die Sache mit dem Versprechen doch noch einmal anders überlegen. Nein, das will David nicht. Er steht zu seinem Wort. Er hält, was er verspricht, weil er es eben nicht nur Jonathan, sondern auch vor Gott versprochen hat. David lässt den Jungen in den Palast holen. Ein zweites. Ein Name ist Segen oder Fluch. Als Mephibosheth, der Sohn von Jonathan und Enkel von Saul, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Meribbaal, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. Als Mephibosheth vor David erscheint, ist er etwa so freudig erregt wie ein zum Tode Verurteilter auf dem Weg zur Exekution. Er verneigt sich und fügt noch hinzu, ich bin es nicht wert, dass du mir deine Gnade zuwendest, ich bin doch nicht mehr als ein toter Hund. 15 Jahre in Lodabar haben ihre Spuren hinterlassen. Mephibosheth bedeutet nicht nur der Lächerliche, er fühlt sich inzwischen auch so. Er passt nicht an den Königshof. Er ist kein Königssohn, sondern ein Krüppel. Unsere Namen sind aber nicht nur dazu da, um uns ansprechen zu können. Sie sind ein Teil unserer Persönlichkeit. Sie spiegeln etwas von uns. Und so können sie ein Segen für uns sein, aber manchmal liegen sie auch wie ein Fluch auf uns. Mephibosheth denkt, dass er nicht mehr wert ist als ein toter Hund. Aber David kennt seinen wahren Namen. Er weiß nichts von den letzten 15 Jahren in Lodabar. Er kennt nur den kleinen Meribbaal, wie Jonathan seinen Jungen einst nannte. Und Meribbaal bedeutet so viel wie der Streiter gegen alle falschen Götter. Den sieht David vor sich. Er schaut dem jungen Mann tief ins Herz, als wollte er sagen, Meribal, durch dich werden alle Götter dieser Welt zum Gelächter werden. Davids Stimme wird anschließend ein bisschen leiser. Ihm kommen die Tränen. Jonathan muss ihm wirklich viel bedeutet haben. Und dann steht David auf von seinem Thron, kommt Meribal ganz nah und sagt, hab keine Angst. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich hier bei mir an der Königstafel isst. Da fehlen einem echt die Worte. Das hat mit Sicherheit niemand im Palast erwartet. Weder Davids Berater noch der junge Meribal. Aber es ist wahr. Meribal wird zwar nicht gegen die falschen Götter streiten können, er wird nie so kämpfen können, wie sein Vater Jonathan sich das erträumt hat. Aber Gott ist für Meribal in den Kampf gezogen, um den Fluch über seinem Leben abzuwenden. Und er tut das bis heute, immer wieder, auch für dich. Gott hat nicht nur einen Mephibosheth aus Lodabar herausgeholt, er ist in seinem Sohn Jesus Christus an jeden dunklen Ort dieser Welt gegangen. Und er sieht auch nach dir und sagt zu dir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Du gehörst zu Gott. Egal wie man dich nennt, egal was du selbst über dich denkst, du bist und bleibst von Gott geliebt. Und wenn Jesus deinen Namen ausspricht, dann wird alles andere, was die Leute über dich sagen und auch das, was du selber über dich denkst, lächerlich. Denn Jesus sieht deine wahre Persönlichkeit. Er kennt deinen wirklichen Namen. Für ihn bist du wichtig und wertvoll, weil er dich geschaffen hat. Du gehörst zu ihm. Folgende Begebenheit veranschaulicht das sehr schön. Ein amerikanischer Tourist kauft auf einem Flohmarkt in Paris für seine Frau eine Halskette. Als er in New York ankommt, ist er etwas erschrocken, dass er eine ziemlich hohe Zollgebühr für die Kette bezahlen soll. Offenbar ist sie sehr wertvoll. Er lässt sie bei einem Juwelier schätzen und dieser nennt ihm $25.000 als Preis. Der Mann kann es nicht fassen. Ein anderer Juwelier bietet ihm sogar 35.000. Er fragt ihn, was soll denn an dieser Kette so besonders sein? Warum ist sie so viel wert? Da sagt der Juwelier, na schauen Sie doch mal durchs Vergrößerungsglas. Und plötzlich entdeckt der Mann die Inschrift von Napoleon Bonaparte für Josephine. Die Kette war deshalb so wertvoll, weil sie einer Berühmtheit gehört hat. Genauso sind wir wertvoll, weil der Schöpfer des Himmels und der Erde uns gemacht hat, weil wir als Geschöpfe zu ihm gehören. Wir tragen das Markenzeichen Made by the Living God, geschaffen vom lebendigen Gott. Denn Jesus bewertet dich nicht nach deiner Stärke oder nach deinem Aussehen oder nach deinem IQ, erst recht nicht nach deinen Leistungen. Er sieht dich als sein Ebenbild. Auch Nick Vujicic trägt dieses Label. Er wurde ohne Arme und Beine geboren, aber er lebt ein Leben ohne Limits. Er ist verheiratet, hat Kinder, er reist durch die ganze Welt und wagt sich sogar auf ein Surfbrett. Aber was ich am beeindruckendsten finde, ist, Nick Vujicic ermutigt tausende junger Menschen, die im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Kräfte sind, aber die sich jeden Tag fragen, was ist mein Leben eigentlich wert? Die Kraft für dieses Leben ohne Limits zieht Nick Vujicic aus seinem Glauben an Jesus. Er liebt Jesus über alles und Jesus liebt ihn. Nick Vujicic glaubt an Gottes große Kraft, die auch heute noch Wunder tut. Und er sagt, wenn kein Wunder geschieht, dann sei doch selbst ein Wunder. Du bist kein toter Hund, du bist ein Königskind. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit dem König des Universums, denn du gehörst zu ihm. Und drittens, ein Leben, das nach Himmel schmeckt. 15 Jahre lang hat Meribal nicht das Leben geführt, das Gott für ihn vorgesehen hatte. Er lebte unter falschem Namen in einer Absteige in Lodabar. Er dachte, dass er nicht mehr verdient habe. Aber das ändert sich nun, weil er einen mächtigen Fürsprecher bekommt. König David befiehlt, dass Meribbaal Diener zur Seite gestellt werden. Sie sollen ihm im Alltag unterstützen und seine Ländereien bestellen. Und dann heißt es in Vers 12, Meribbaal nahm seinen Wohnsitz in Jerusalem und aß täglich an der Tafel des Königs wie einer der Königssöhne. Er hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Und das alles geschah, obwohl er an beiden Füßen gelähmt war. Meribbaal wurde nicht geheilt. Trotzdem muss ihm dieses neue Leben wie der Himmel vorgekommen sein. Dabei war für ihn anscheinend nicht so entscheidend, dass er jetzt Diener um sich hatte und ein paar Ländereien besaß. Wichtig war für Meribbaal, dass er sich endlich wieder wie ein Königssohn fühlte. Er durfte täglich mit dem König Gemeinschaft haben und seine Freundlichkeit genießen. Auch wenn Meribbaal morgens seine Beine nicht spüren konnte, so spürte er doch täglich die Liebe und Barmherzigkeit des Königs. Jeder Tag in seiner Nähe war ein Geschenk, auch wenn ihn seine Beine nicht tragen wollten. So wünsche ich dir, dass auch du wieder entdeckst, wie viel Gutes Gott für dich bereithält. Denn seine Barmherzigkeit ist auch für dich jeden Morgen wieder neu da. Entdeck neu deine Bestimmung als Königssohn und Königstochter Gottes und folg neu der Einladung, die König David einmal so formuliert hat. Herr, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Leben mit Limits wird einmal ein Ende haben. Einmal werden wir mit dem König aller Könige bei einem großen himmlischen Gastmahl zusammen sein. Dann wird er alle Tränen aus unseren Gesichtern abwischen. Es wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und keine Quälerei mehr geben. Dort wird es keine gelähmten Beine mehr geben. Rollstühle, Blindheit, Behinderung, Corona und alle Krankheiten werden für immer verschwinden. Gott wird durch seine Gegenwart alles neu und heil machen. Es wird nicht einmal mehr ein Hauch von Sterben, Leiden und Tod geben. Dort wird auch niemand mehr kämpfen müssen und niemand wird mehr verlacht werden. Und wenn du diese Hoffnung, die Hoffnung auf den Himmel in dir trägst, ich glaube, dann schmeckt jeder Tag schon ein Stück nach Himmel. Dann geht es dir wie Meribbaal an der Tafel des Königs. Du wirst spüren, dass der König schon jetzt und hier in deinem humpelnden Leben an deiner Seite steht. Er ist bei dir. Und immer, wenn du nichts von seiner Macht und Kraft fühlst, dann reicht er dir den Kelch und sagt für dich, du gehörst zu mir. Und er reicht dir das Brot und sagt für dich, so wie ich dieses Brot mit dir teile, werde ich auch immer dein Leben mit dir teilen. Dein Schmerz ist mein Schmerz. Deine gelähmten Beine sind meine gelähmten Beine, denn wir gehören zusammen. Ich stelle mir das gerne vor, wie das damals wohl an Davids Königstafel aussah. Er hatte eine große Familie und hing sehr an ihr. Sicher hätte er auch ein Familienporträt sehr zu schätzen gewusst. David sitzt in der Mitte auf dem Thron, umgeben von seinen hübschen Frauen. Hinter ihm steht der braungebrannte Absalom. Daneben die umwerfend schöne Tamar. Etwas weiter zum Rand hin, neben Salomo, da siehst du Meribbaal, den Sohn von Jonathan und Enkel Sauls. Er lächelt, auf seine Krücken gestützt, so als hätte er gerade im Lotto gewonnen. Schade, dass es dieses Bild in Wirklichkeit nicht gibt. Die Fotografie wurde erst viel später erfunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Himmel vielleicht solche Bilder gibt. Wäre es nicht schön, wenn du dein Gesicht auf dem Familienporträt des Himmels wiederfinden würdest? Du zusammen mit Leuten wie Mose und Martha oder Petrus und Maria oder mit Meribbaal. Und ich glaube, dass es nicht nur Meribbaal sein wird, der auf diesem Foto strahlt. Auch dein Leben schmeckt dann endlich nach Himmel. Amen.